Ich möchte euch was sagen. An manchen Tagen ist es eben nicht immer alles nur Sonnenschein und nach Freude schreien. Und mit einem Blick auf die eigenen Narben gönnt man keinem das Lächeln auf den Lippen. Das verzückte Blicken nach Geschichten, die sich vielleicht am Ende dieses Lebens in einer Diashow ablichten. Unperfekt hinter einer perfekten Fassade versteckt, die mit korrektem Intellekt verdeckt, dass tausend unperfekte Male ich mich selber betrogen habe. Vielleicht hat es viel damit zu tun, dass man nach Perfektionismus strebt. Sich die Fehler lieber nicht eingesteht und seine Seele sorgsam mit Selbstwertversuchen belebt und damit die Wahrheit mit "so kann ich doch auch sein" verdreht und niemand merkt es. Ich habe auch Kämpfe zu kämpfen. Oft malen Menschen sich irgendwie aus, wie ich wäre, aber ich blicke in die Spiegelung einer Scherbe meines Lebens, weil ich selber oft zerschlage, womit Gott mich segnet, kann ich sagen, ich weiß, wie es ist, wenn ich keine Kraft mehr habe. Man muss es sich halt eingestehen, man kann nicht nur alleine gehen. Ich möchte euch was sagen. An manchen Tagen vermeide ich den Kontakt mit allen Menschen, weil sie ja sowieso nicht in meinen Wegen denken und die Angst, dass sie mich kränken, viel tiefer sitzt, als ich es wahrhaben will. Seele, sei nur still, ich will nicht hören, was du zu sagen hast. Und manchmal finde ich bei ihm, der mir Ruhe verspricht, scheinbar keine Rast, weil die Hass der Welt meine Gedanken quält und sie diejenige ist, die meine Freude stiehlt. Die letzten 6 Monate waren für mich wie eine Wüstenzeit. Weit und breit kein Ziel erreicht, nur ich tat mir selber leid, weil für endlose Schreie keine Antwort bleibt, wenn mein Ich sich nur mit meinem eigenen Leben reimt und nicht als Reflexion seiner Liebe scheint. Wo bist du, Gott? Und warum hast du mich verlassen? Was soll ich noch für dich machen, dass du dich mir endlich offenbarst? Doch diese Schreie ging nicht weiter als bis an meine Zimmerdecke. 4 kahle Wände meiner geistlichen Welt, die in christlichen Floskeln ihr Image erhält, nicht dass noch jemand bemerkt, dass mir etwas fehlt. Doch dieses Perfekt ist für mich nicht echt. Denn Heilung bekomme ich nur, wenn ich endlich aus der Dunkelheit trete. Und anstatt die Dunkelheit das einzig wahre Licht anbete, das es auch in mir Licht werden lässt, als die Sünde am Kreuz Narben auf seinem Körper hinterlässt. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen ich jeden Tag verletze. Und sie auf meiner Liste von Prioritäten an die letzte Stelle setze, weil ich an erster Stelle stehe und mich lieber um meine eigenen Belange drehe, anstatt mal meine Augen auf die Welt zu richten. Doch in einem Wald, wo die Bäume sich verdichten, trifft man selten auf eine Lichtung und geht in eine Richtung, die man gar nicht wählen wollte. Schaue mein Spiegelbild an. Oder erinnere ich mich nur daran, dass 1000 lange Narben über meine Seele fahren und dann seelenruhig darauf beharren, mich zu fragen, warum lebst du überhaupt? Spiegelbild klar lassen die Gedanken mir die Wahl. Hauptsache da sein, sagen sie. Doch Hauptsache stark sein klingt die Melodie meines Lebens. Und während ich vergebens versuche, meinen Herzschlag zu sehen, jeden Schlag ins Herz zu verstehen und einfach weiterzugehen, ist Tag für Tag wie Sandkörner zählen. Ich glaub, meine Sandburg wird nicht so lang bestehen. Zahltag wie ein Zahnrad, greift ineinander über, sodass ich da lag. Bewusstlos, weil es klar war, ich sehe keinen Ausweg. Doch du sagst, glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Deshalb glaub ich an das Licht, das du mir verheißt. Und wenn ich auf 1000 Mal fall, glaub ich dir immer noch, dass du mir versprichst, dass wenn ich am Ende des Lebens zurückblicke, hast du mich in den Tiefen der Nacht zu einem glänzenden Stern gemacht. Ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. Und auch wenn ich jetzt nur stückweise sehe, deine Rätsel nicht verstehe, weiß ich doch, dass gerade in der Stille dein Wille die Lautstärke meiner Gedanken senkt und mir ganz sanft einen Einblick schenkt, dass alles, was mir jemals geschieht, an deinem Vorsatz hängt. Denn vorbestimmt höre ich, wie ein Chor der Engel singt, das heilig, heilig, heilig zu jeder Zeit meines Lebens stimmt, weil du dich keiner Änderung unterziehst und aus himmlischer Perspektive siehst, was mein Leben bestimmt. Ich bin ab heute nicht mehr perfekt, aber dafür echt. Denn Jesus sucht nicht perfekte Menschen, die perfekt von sich denken, denn solchen Menschen kann man zwar Gnade schenken, doch beenden sie dieses Angebot lieber mit ablehnenden Händen, nicht dass sie in ihrer Seele noch was fänden und sie schneller als sie denken nicht mehr so perfekt daständen. Jesus Du bist mein einziges Perfekt und es ist okay, wenn sich dein unperfektes Kind im Schatten deiner Flügel versteckt, denn du allein hast durch dein Blut meine toten Lieder auferweckt. Deshalb möchte ich nichts mehr sagen, sondern einfach nur noch still vor dir sein. Und anstatt mich zu beklagen, stehe ich hier ganz rein, weil wenn deine Kraft durch meine Schwachheit vollkommen wird, dann stimme ich in das Loblied des Sohnes mit ein und sage, Amen, Vater, so soll es sein.
Ich möchte euch heute Morgen die Frage stellen, wofür lebst du? Was ist dein Bestreben? Und ich weiß nicht, ihr habt den Trailer gesehen, wem von euch es manchmal so ähnlich geht, wie dieser Person, die dort einfach ihre Gedanken geteilt hat. Also ich habe mich, als in der Vorbereitung, als ich gesucht habe für ein Thema, bin ich auf dieses Video gestoßen und es hat mich erfasst. Weil es mich einfach gepackt hat, wo ich mich in manchen Dingen gefunden habe, wo ich mir die Frage selber stellen musste, wofür lebe ich eigentlich? Was ist denn meine Bestimmung von Gott für mein Leben? Was macht denn den Anreiz aus, Christus nachzufolgen, Jesus nachzufolgen und zu sagen, ja, ich gehe in die Gemeinde, ich folge Jesus nach. Und was spornt mich dazu an, in meinem Arbeitsumfeld zu sagen, ich bin Christ und ich stehe dazu. Was? Wofür lebe ich? Und ich möchte mit euch heute Morgen in einen Text eintauchen, der bekannt ist und aber auch oft herausfordernd ist. Wir lesen in Johannes 4, Vers 20 bis 24. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ihr Lieben, ich glaube, jeder von euch Einzelnen, auch ich eingeschlossen, haben eine Berufung von Gott. Gott hat mit seinen Engeln beschlossen, wir wollen Menschen machen nach unserem Ebenbild. Was ist die Bestimmung eines Engels? Die Bestimmung eines Engels ist, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, zu singen, heilig, 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 in Ewigkeit. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und ich glaube, jeder einzelne von uns hat die Aufgabe, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, egal wo wir sind. Und deswegen möchte ich euch in diesen Text hier eintauchen und wollen wir mal schauen, was in Vers 20 und 21 damit gemeint ist. Wo es steht, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Das sagt die Samaritanerin zu Jesus. Ihr betet in Jerusalem an und Jesus sagt ihr, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbetet. Was sehen wir daraus? Gott sagt in diesem Wort, oder Jesus sagt, es ist ganz egal, wo ihr anbetet. Es geht nicht darum, jeden Sonntagmorgen hier zu sein. Ihr sollt in der Gemeinde gehen, um Gottes Wort zu hören, ja. Aber die Bestimmung ist nicht nur, Sonntagmorgens Lobpreis zu machen oder Anbetung zu machen. Auch möchte ich euch sagen, Anbetung ist nicht nur mit Musik. Das ist toll. Ich bin selber leidenschaftlicher Lobpreiser. Ich mache gern Musik, ich spiele Gitarre, ich singe gern. Aber das ist nicht die reine Anbetung, sondern die reine Anbetung, kommen wir nachher dazu, das ist ein Lebensstil, der uns verändert. der uns Gott immer ähnlicher macht. Und Gott, Jesus sagt in diesem Wort, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Wenn wir das sehen, es ist also ganz egal, wo wir anbeten. Aus den Worten der Frau können wir deutlich raushören, dass es unterschiedliche Auffassungen zwischen Juden und Samaritanern über die Orte gab, wo man Gott anbeten kann. Die Samaritaner beteten auf dem Berg Gerizim an und die Juden in Jerusalem. Und jeder hat für sich gesagt, das ist mein Ort, wo ich Gott erlebe, wo ich Gott spüren darf. Und Jesus sagt zu ihr, es kommt eine Zeit, wo das ganz egal ist, wo ihr anbetet. Und er weist sie sogar zurecht und sagt, das ist ganz egal. In Vers 22 sehen wir, ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Sie wissen es nicht, sie beten halt an. Aber Jesus sagt, wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Und Jesus sagt hier zu der Frau zu sich, ich bin der Retter der Welt. Er sagt von sich, er ist ein Jude, aber ihm ist das ganz egal, wo angebetet wird, weil er möchte Gott erfahren oder weitergeben und möchte es einfach auch zeigen. Schauen wir in den Vers 23 hinein. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Jesus betont hier mit eindringlichen Worten, dass die Zeit der wahren Anbetung sehr nahe ist. Er sagt, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da. Also, Jesus meint damit, es verändert sich was. Auch im Gottesdienst verändert sich was. Damals haben sie Gottesdienst gemacht, um Gott anzubeten. Und es verändert sich was. Und er spricht von einer bevorstehenden Änderung bezüglich der Anbetung Gottes. Es ist ganz egal, an welchem Ort du bist, egal wie du Gott anbetest. Es soll ihm allein zur Ehre dienen. Und das sagt er in diesem Wort. Und bis dahin war die Form der Anbetung Gottes, von der Jesus sprach, nicht möglich. Weil es durften eigentlich nur die hohen Priester in das Allerheiligste hinein, hinter den Vorhang. Den Personen war es ja gar nicht möglich, Gott anzubeten, weil es immer hieß, der ist im Allerheiligsten drin. Und es durften eigentlich nur die hohen Priester hinein. Und wenn wir dann sehen, wo Jesus ans Kreuz ging, dass der Vorhang zerriss, ab dem Moment, das ist auch das, wo Jesus darauf hinweist, dass die Zeit kommt, wo es ganz egal ist, wo er anbetet und wie er anbetet. Der Vorhang zerriss und der Weg zu Gott war frei. Durch diese Tat konnten alle damals alle dann anbeten. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Das ist ein Auftrag, den er jedem Einzelnen ans Herz legt, dass wir Gott anbeten, in Wahrheit und im Geist. Und das kommt im nächsten Vers. Und das ist ein gern zitierter Vers, wo sich viele die Zähne dran ausbeißen. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir an diesem Vers auch die Zähne ausgebissen. Dieses Predigtthema beschäftigt mich schon seit Monaten. Ich wurde mal darauf angesprochen, was heißt das denn eigentlich, Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Ich habe gesagt, ja, ich lasse mich mal drauf ein, ich forsche mal. Aber es waren echt Monate, wo ich überlegt habe, was bedeutet denn das für mich? Was ist denn die Aussage da drin? Und es hat mich beschäftigt. Und ich möchte einfach kurz zusammenfassen, was wir vorher gelesen haben. Nicht der Ort der Anbetung ist ausschlaggebend, sondern Gott geht es um unsere geistliche Haltung. Wo wir da sind, ist vollkommen egal. Und ich möchte dir die Frage stellen, wo hast du einen Ort der Begegnung mit ihm? Ist dein Ort der Begegnung mit ihm nur sonntagmorgens in der Gemeinde? Oder ist dein Ort der Begegnung mit ihm morgens? Ich weiß, manche stehen um 5:30 auf, die Bibel zu lesen. Ich muss ehrlich gestehen, ich schaffe das gar nicht. Ich habe schon oft probiert, aber ich bin da einfach noch nicht so stark drin. Hut ab vor jedem, der das kann. Wo ist dein Ort, wo du Gott begegnest? Hast du bei dir zu Hause ein Zimmer, einen Stuhl, wo du dich reinsetzen kannst, wo du zur Ruhe kommst, wo du mit ihm in Kontakt trittst? Gott hätte gern so einen Ort mit dir. Und im Geist weist er darauf hin, auf welcher Stufe oder welcher Tiefe der Anbetung wir zu ihm kommen. Ist es einfach nur ein Ort, wo wir hingehen und sagen, danke Vater für diesen Tag, danke für deine Führung, Amen. Ich glaube, das ist nicht der Ort, den Gott möchte. Ich glaube, der Ort, den Gott möchte, der Begegnung, wo du mit ihm in Kontakt trittst, wo du ihm deinen Liebesbeweis bringst, wo du ihm sagst, Vater, ich liebe dich. Egal was kommt, egal welche Stürme auch kommen, ich liebe dich. Ich gehe mit dir den Weg, ich gehe durch dick und dünn. Und zu sagen, ja, der Herr ist meine Stärke. Hast du so einen Ort, wo du mit Gott Dinge durchringst? Dinge, die wir vielleicht auch oft nicht verstehen. Ich werde oft gefragt, warum heilt denn Gott nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Man kann dafür beten. Man kann dafür ringen. Aber warum Gott nicht heilt, das weiß Gott alleine. Und wir können nur darum hoffen, dass Gott Offenbarung schenkt, warum er das denn tut. Unser ganzes Sein sollen wir ihm weihen. Unser Geist soll voll vom Heiligen Geist geleitet sein. Und er sagt auch in seinem Wort, anbeten wollen. Die ihn anbeten wollen, lesen wir hier. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen. Es ist also eine Entscheidung. Der Geist Gottes wird sich uns nicht aufdrängen und sagen, du musst jetzt. Sondern der Geist Gottes kommt freiwillig. Und wenn du dich aufmachst und sagst, ich möchte durch den Geist anbeten, dann kommt er und lässt das zu. Und in Wahrheit, die Wahrheit ist eine grundlegende Eigenschaft des Wesen Gottes. Jesus ist die Wahrheit in Person und das sagt er selber in Johannes 14, Vers 6 über sich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Samuel, ich danke dir für das Lied am Anfang. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Und dieser Text ist so aussagekräftig, weil das Jesus über sich selber sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Gott sagt selber von sich, ich bin die Wahrheit. Was mehr können wir sein, wenn wir sagen, wir wollen Gott nachfolgen, wir wollen Jesus nachfolgen? Dann müssen wir doch in der Wahrheit leben. Es passt doch nicht zusammen sonst. Ja, wir machen Fehler. Das darf passieren. Wir dürfen fallen. Aber Gott zeigt uns die Wahrheit da drin, was gut und was schlecht ist. Und wir dürfen aufstehen und weiterlaufen. Gott ist Geist. Und er sagt das später an einer anderen Stelle, wo ich nachher dazukomme, sagt er das über sich selber. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als Gott in der Wahrheit und im Geist anzubeten. Und was heißt es denn, im Geist anzubeten? Der Frank hat es vorher schon erwähnt. Wenn wir in Zungen sprechen, in Zungen beten, wenn unser Geist anbetet, wo lebt denn der Geist? Wer von euch, seid ihr noch da? Wer weiß, wo der Geist Gottes lebt? In mir. Also was soll er denn tun, als Gott anzubeten? Und wir haben es vorhin im Trailer gesehen. Es gibt oft so vier Wände um uns herum, wo wir drin sind. Und wir kommen irgendwann an einen Punkt, wo wir sagen, Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich dir eigentlich sagen soll, wie ich dich anbeten soll, was mir eigentlich noch auf dem Herzen ist. Und genau das ist der Moment, wo der Geist Gottes anfängt, Gott anzubeten. Und wenn wir dann in Sprachen beten, und manche denken immer, die sind nicht mehr ganz sauber, wenn sie einem zuhören. Gottes Geist ist es, der in uns anfängt zu beten, Dinge vor Gottes Thron zu bringen und ihm die Ehre zu geben. Wenn du keine Worte mehr hast, was du Gott sagen sollst, dann lass deinen Geist reden. Und wir möchten euch wirklich einladen, wenn ihr das auf dem Herzen habt und ihr das nicht könnt, dann lasst euch die Hände auflegen. Es gibt verschiedene Varianten, wie ihr den Geist Gottes empfangen könnt, dass das in euch funktioniert. Am Anfang möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, wie es mir damals ging. Ich war circa 14 Jahre alt, ein Rangers unterwegs und wir hatten ein Wochenende. Und dann war auch am Ende eines Abends der Aufruf, wer möchte für sich beten lassen, dass er in Sprachen beten kann. Ja, können Sie ja mal probieren. Bestimmt nicht schlecht. Und man hat mir die Hände aufgelegt und man hat für mich gebetet. Und ich so, und jetzt? Ja, jetzt fang einfach mal an zu beten. Ja, was soll ich denn beten? Ja, fang einfach mal an zu beten. Die ersten Silben, die dir da aus dem Mund kommen, das ist richtig. Und am Anfang, ich habe das probiert und denke, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so... Gottes Geist ist, der in mir betet. Es war für mich fremd. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war etwas schockiert. Und ich habe immer gedacht, das sind so meine Silben, die so durch meinen Kopf schwirren. Aber nein, das war Gottes Geist, der angefangen hat zu wirken. Die Freisetzung dazu war da, um Gott im Geist anzubeten. Paulus sagt in seinem Wort, betet ohne Unterlass. Ihr glaubt nicht, dass Paulus die ganze Zeit in Worten geredet hat, sondern sein Geist hat gebetet, Tag und Nacht. Und ich habe es auch schon erlebt, eines Nachts aufzuwachen und mein Geist betet. Ich bin verschrocken. Ich bin erschrocken. Weil ich es nicht gewohnt war. Aber wenn du die Entscheidung triffst und sagst, ich möchte beten ohne Unterlass, dann wird der Geist Gottes anfangen, in dir zu beten, Dinge zu bewegen, die du auch nicht verstehst. Du musst nicht alles verstehen. Wichtig ist, dass es Gott versteht. Denn wenn wir in Sprachen beten, dann hat der Teufel gar keine Chance, das mitzukriegen, über was wir beten, weil das eine eigene Sprache zwischen dir und Gott ist. Und wenn ihr es hört, jeder spricht anders in Sprachen. Keiner redet gleich. Und das beste Beispiel ist, wenn wir Sprachengebet empfangen, meinen wir vielleicht, das ist komisch, aber immer wieder hören wir Ereignisse, wo jemand dachte, ja, ich tue es jetzt einfach mal, weil die Leute ja alle so komisch reden und Leute dadurch überführt wurden, weil die Personen in einer anderen Sprache zu Personen gesprochen haben. Ein bestes Beispiel war es in der Konferenz, ich erzähle das jetzt nur, weil ich selber gehört habe, wo ein Prediger von vorne, der selber nicht an Sprachengebet geglaubt hat, darüber gesagt hat, ich bete jetzt einfach mal in Sprachen, um euch zu zeigen, dass es das gar nicht gibt. Und er fing an zu sprechen und zu sprechen und zu sprechen und in den hintersten Reihen fing eine Frau an zu weinen. Denn er vorne auf der Bühne, was er nicht wusste, hat in Mandarin gesprochen. Und die Frau wurde berührt dadurch. Also wir dürfen uns nichts vormachen, Gott wirkt durch uns. Und er sagt das auch zu uns in seinem Wort, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig und heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei ein vernünftiger Gottesdienst. Gott anzubeten in Wahrheit und im Geist ist ein Lebensstil, den wir entwickeln müssen. Nicht nur sonntagmorgens, wenn du in die Gemeinde kommst, gemeinsam anbeten. Gott die Ehre zu geben, das ist alles super genial, um die Gemeinschaft untereinander zu pflegen und gemeinsam vor Gottes Thron zu kommen, ihn zu bestürmen. Aber der Anbetungsstil ist genauso unter der Woche. Und oftmals, also ich kann es nur aus meinem Leben erzählen, ist es so, wenn ich dann hier zur Türe rausging, peng, dann kriegst du gleich mal eine richtige Breitseite und du denkst, was ist denn das jetzt? Weil der Teufel sofort anfängt, das, was du hier drin erlebt hast, wieder zu rauben. Und es gibt Uneinigkeit dann in der Familie, man streitet sich und denkt, hallo? Danke an meine Frau, die mich da dann immer zurechtweist, weil ich erkenne es nicht immer gleich, aber sie sofort. Danke dir. Dürfen wir daraus lernen. Der vernünftige Gottesdienst umfasst unser Leben, unseren Lebenswandel, der ein lebendiges Opfer, heilig und Gott wohlgefällig sein soll. Er wird dies sein, wenn wir entsprechend den Anweisungen folgen, also unser Sinn erneuern und in ungeheuchelter Liebe wandeln in der Gemeinde. Und er schreibt in seinem Wort, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist. Wie soll ich es denn nun sein? Ich will beten im Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Unverständlich. Der Geist und der Verstand, sie sollen beide beten. Wie kann denn unser Geist nun beten? Indem Gottes Geist in uns wirkt. Wir können in Worten reden und der Geist soll Gottes Geist berühren und soll ihn anbeten. Hier spricht Paulus davon, dass er selbst im Geist in Zungen beten will. Außerdem will er mit dem Verstand beten und singen. Das ist das, was wir sonntagmorgens machen, mit dem Verstand beten und singen. Weil ich mich oft dabei ertappt, dass ich gar nicht registriere, was ich eigentlich wirklich singe. Und ich bin Lobpreiser. Und muss mir den Text nochmal anschauen und denke, was singe ich denn eigentlich? Ist es denn wirklich meine Herzenshaltung gegenüber Gott, zu sagen, spreng die Grenzen, tu, was dir gefällt. Ich durfte es die letzten Sonntage hier erleben, wo ich wirklich bewusst, auch heute wieder, wo wir uns bewusst unter die Führung des Geistes stellen. Tu, was dir gefällt, hier mitten unter uns. Und der Gottesdienst dreht sich. Egal, was wir geplant haben, egal wie die Reihenfolge der Lieder ist, egal, was sich so ergibt hier im Gottesdienst. Wir sind bereit, Gottes Geist zu tun und ihm zu folgen. Und er verändert die Atmosphäre. Und es ändert sich der ganze Ablauf. Egal, wie lange das dann dauert, mir ist es wirklich gesagt wurscht. Ich möchte mich nicht mehr zurückhalten und zu sagen, ich bremse den Geist Gottes ein, sondern ich möchte ihn erleben. Ich möchte ihn nicht unterdrücken, sondern er soll hier frei wandeln unter uns. Und das ist auch das, was Gott sagt. Gehen uns die Worte aus, da der Geist Gottes in uns wohnt, fängt er an, mit Gott zu kommunizieren. Wir verstehen nicht, was wir da reden. Wir können im Geist anfangen zu singen. Wir können in Sprachen anfangen zu singen, wenn wir keine Worte mehr wissen. Gottes Geist ist da, er lebt in uns und wir können ihm die Ehre geben. Er ermahnt uns, darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist toll, wir machen das Sonntagmorgens. Wir singen gemeinsam Lobpreislieder, wir beten Gott an. Aber ich find's immer wieder schockierend, ich war teilweise... Durch meine alte Firma hatten wir immer Freikarten für den Cannstatter Wasen. Wenn du Personen erlebst in deinem Umfeld, die sich mit Wein oder Bier berauschen und ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle haben, ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle haben, die einen Schwachsinn reden, und das ist das, wo Gott uns sagt, sauft euch nicht voll mit Wein. Er sagt nicht, trink keinen Wein. Ich trinke auch mal gerne Wein. Das dürfen wir. Gott hat selber Wasser zu Wein gemacht, aber in Maßen. Wir sollen es nicht übertreiben, sondern wir sollen uns eher mit dem Geist Gottes erfüllen lassen. Ihn suchen und durch ihn füllen lassen. Ich gebe es zu, manche, die vielleicht, denen das ein bisschen fremd vorkommt und die sehen Leute, die im Geist erfüllt sind, die denken genauso, die haben 5 Liter Wein getrunken. Es hat die gleiche Wirkung, aber es ist viel, viel positiver. Wenn wir uns mit dem Geist füllen lassen und wenn wir uns, wir haben das schon oft erlebt, dass sich Dinge ändern und dass Gott einfach tut, was er will. Und auch hier möchte ich eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo meine Frau und ich bei Passion for Jesus waren. Das war ein Seminar für Jugendmitarbeiter, für Jugendleiter. Wir waren auf dem Seminar über ein Wochenende und es wurde auch gebetet. Es wurde freigesetzt in Personen. Nicht bei uns, weil wir gesagt haben, wir wollen das so nicht erleben. Aber wir haben ein Mädchen erlebt, eine junge Dame, die hat den ganzen Abend nur noch gelacht. Die konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen. Sie hat Schmerzen im Bauch gehabt und hat gesagt, Papa, bitte hör auf, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und sie hat hinterher ein Zeugnis gegeben und sagte, warum das so kommen musste. Über Jahre hinweg war sie traurig. Sie konnte nicht mehr lachen. Gott hat sie mit seinem Geist berührt, hat sie freigesetzt und hat ihr Freude geschenkt. Gott ändert Dinge durch seinen Geist. Und dazu sollen wir offen sein, wenn es heißt, sie sollen ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Versteht, was der Wille Gottes ist, steht hier im Epheser 5, Vers 17 bis 20. Und lasst euch vom Geist erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen, mit geistlichen Liedern. Das ist, was wir auch Sonntagmorgens machen. Wir hören auf das, was Gott sagen möchte. Wir hören auf seine Worte, die er sagen möchte und sprechen die aus. Es sind nicht die Lobpreisleiter, die die Worte erfinden, sondern es ist der Geist Gottes, der uns Dinge aufs Herz legt, auch wenn wir prophetische Worte haben. Das ist Gottes Geist, der durch uns spricht. Und er möchte, dass wir die Gemeinde ermutigen dadurch, dass wir die Worte weitergeben. Und möge es manchmal auch nur so banal sein mit einem Wort. Vielleicht Wasserglas. Keine Ahnung. Aber es gibt Personen, die genau wissen, was das zu bedeuten hat. Wasserglas. Und ich habe es einfach auch schon oft erlebt, dass Gott mir nur so ein einziges Wort gibt. Und ich sagte, was soll ich jetzt mit dem Wort anfangen? Das gehe ich jetzt nicht ans Mikro und sage dieses Wort. Aber es gibt Personen, die so ein Wort brauchen, um die Bestätigung zu bekommen durch Gott. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Es gibt viele, viele Bibelstellen dadurch. Gott hat uns zu seinem Eigentum bestimmt, hat also Unterpfand seinen Heiligen Geist für uns gegeben. Lasst uns nun ein ihm wohlgefälliges Leben führen, geprägt von wahrer Anbetung und einem nie erlöschenden Streben, das zu tun, was zu seinem Lobpreis dient, womit wir zeigen können, dass wir zu ihm gehören, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Lasst uns da nicht aufhören, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Das möchte er von uns, denn er sucht uns da drin. Und wenn ihr die Predigt vom letzten Sonntag nochmal anhört, vom Frank, es endet nicht mit der Bekehrung, sondern es geht weiter. Gott möchte mehr mit euch. Gott möchte euch ermutigen, da dran zu bleiben. Es hört nicht mit der Bekehrung auf zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben, sondern er erwartet von euch was. Weiterzugehen. Es hört nicht mit der Bekehrung auf und zu sagen, ich bin Christ, sondern er möchte eine Bereitschaft von euch, weiterzugehen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Mit diesem Text möchte ich noch hineingehen. Wir haben im Trailer gesehen, unperfekt hinter einer perfekten Fassade. Und es war einfach schön zu sehen heute Morgen, wie Gottes Geist anfängt, Dinge vorzubereiten. Und keiner hier im Saal wusste, um was es mir heute geht, heute Morgen, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Spreng die Grenzen, reiß die Mauern um uns ein. Gott ist da, möchte verändern. Er möchte an uns arbeiten. Und im Trailer hieß es, unperfekt hinter einer perfekten Fassade. Was soll das heißen? Diesen Bibelvers habe ich heraus von Dallas Willard. Der schrieb in seinem Buch, und ihr habt es vielleicht letzte Woche schon gehört, Jünger wird man unterwegs. Wir haben uns da nicht abgesprochen, wir waren zufällig auf der gleichen Schulung. Das heißt zufällig, Gott hat es vorbereitet. Wir haben zusammen eine Leiterschaftsschule über 6 Monate gemacht. Und dort war das unter anderem ein Buch, das uns empfehlen wurde. Und ich kann es euch nur ans Herz legen. Jünger wird man unterwegs, zeigt einfach Jesu Nachfolge als Lebensstil, die Anbetung als Lebensstil. Frank hat da auch schon Werbung dafür gemacht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich nicht gern lese. Das kann meine Frau bestätigen. Und wenn ich jetzt immer im Bett sitze, wir lesen eigentlich immer gemeinsam im Bett. Und da muss ich nebenher lachen, wenn ich dieses Buch lese, weil ich mich immer wieder in manchen Dingen ertappe. Und sagt, das Buch ist gut. Hallo, ich lese normalerweise nicht gern. Aber Gott fängt an, mich zu verändern. Und er legt mir Bücher aufs Herz, wo ich sagen kann, wow, die sind echt gut. Also es ist jetzt nicht kein Roman, sondern es ist wirklich ein Buch, das mich ermutigt, voranzugehen, mit Gott mehr zu erleben und Dinge noch fester mit ihm zu machen. Und da steht drin, nur in einer aktiven und vom Heiligen Geist geführten Jüngerschaft geschieht die innere Umwandlung der Gedanken, Gefühle und des Wesens, die das Innere des Bechers reinigt. Und dann kommt der Vers. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier. Was sagt Jesus da damit, als er das zu den Pharisäern sagt? Sie reinigen ihr Glas nur von außen. Und da komme ich jetzt mal zu euch. Ich habe das extra hier unten hingepackt, jetzt habe ich zwar keine Hände frei, aber das geht. Was sagt Jesus zu ihnen? Sie nehmen ein Glas, sie haben einen Becher. Und was tun sie? Sie reinigen das Glas nur von außen. Und von außen ist das alles ganz schön. Aber was möchte Jesus da damit sagen? In ihrem Innern sieht's dann so aus. Am Anfang schön klar. Aber es kommt jetzt natürlich ganz drauf an, mit was sie sich füllen. Ist einfach schwierig mit so einem Mikro, aber das geht. Kriegt man alles hin. Sie füllen sich mit Raubgier. Das Wasser verändert sich. Sie füllen sich mit Maßlosigkeit. Das sind Dinge, die das Herz verschmutzen, wo Gott sagt, ihr reinigt euer Äußeres, aber innen drin sieht es eigentlich so aus. Was möchte Jesus damit sagen? Jesus möchte von uns und erwartet von uns, dass wir anfangen, unseren Lebensstil zu verändern. Und mich hat der Vers getroffen. Und Jesus möchte mit seinem Geist kommen. Und er möchte anfangen, euch zu erneuern, euch zu füllen, zu verändern und euch reinzumachen im Innern. Das ist das, was der Geist Gottes bewirken möchte unter euch. Dass dieses Glas nicht nur von außen gereinigt wird, sondern von innen. Das Herz ist der Ort, ist der Kern, wo die ganzen Worte rauskommen. Wenn nun die Anbetung nur eine Gelegenheit ist von irgendwelchen Worten und um unser Äußeres zu wahren, wir kommen Sonntagmorgens in Gemeinde, ja, wir beten Gott an, aber in dir drin sieht's total schrecklich aus. Du hast vielleicht einen Frust, du hast einen Ärger auf deinen Nachbarn, auf deinen Geschäftskollegen und du kannst den einfach nicht loslassen. Dann ist es genau das, was unser Gefäß verschmutzt, weil wir nicht rein vor Gottes Thron stehen. Wir dürfen zu ihm kommen. Er lädt uns jeden Sonntag ein, Dinge ans Kreuz zu tragen. Wir dürfen das abgeben. Und ich kann auf die Person zugehen, hey, und sag, du, es ist nicht gut gelaufen zwischen uns, aber ich vergebe dir. Er guckt dich wahrscheinlich verdutzt an, weil er nicht weiß, um was es geht. Aber wir können auf die Leute zugehen. Gott möchte, dass unser Inneres und unser Äußeres immer enger zusammenrücken und dadurch deckungsgleich werden. Wir haben eine äußere Fassade und die soll bröckeln. Und Gott möchte heute Morgen die Fassade bröckeln lassen. Jesus lädt uns ein, seine Gewohnheiten zu übernehmen. Das heißt, wir haben vorher gelesen, dass es ein Opfer unseres Leibes ist, in Gottes Wort zu studieren, Gott zu erleben, Zeiten für sich allein, in Stille, Wort Gottes studieren, anderen dienen, Anbetung, Lobpreis. Das ist ein Training. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist ein reines Training. Und ich kann euch nur ermutigen, auch die Predigen davor zu hören, auch vom Jürgen, wo es heißt, laufen, du bist berufen, um zu laufen. Ihr könnt die alle online nachhören. Wir müssen regelmäßig trainieren, weil dann tritt ein Effekt ein. Stück für Stück wird sich unser Charakter verändern. Unser Fleisch rückt Zentimeter für Zentimeter auf die Seite unseres Geistes, den wir dem Heiligen Geist unterstellt haben. Die geistlichen Übungen sind als Bestandteil des inneren Wandels. Jesus hat es vorgemacht. Ich möchte noch aus einem anderen Buch zitieren. Leidenschaft, wie fange ich an, von Richard Clinton und Paul Leavenworth, heißt es, Jesus lehrte, dass das Herz der Kern der Worte und des Verhaltens einer Person ist. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, sagt Jesus in seinem Wort in Matthäus 15, Vers 19. Aus unserem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht. Das sind harte Worte. Ich glaube nicht, dass jeder von uns an Mord denkt oder an Ehebruch. Gedanken, Diebstahl, vielleicht schon eher. Falsche Aussagen, Verleumdungen. Das setzt Gott alles in eine Ebene mit Mord. Seht ihr das? Es gibt keine große Sünde, kleine Sünde. Für Gott ist alles Sünde. Aber wir dürfen vor seinen Thron kommen. In 2. Korinther 17 und 18 lesen wir, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Der Herr ist Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die gehören alle drei zusammen. Geist Gottes wirkt in uns, wohnt in uns. Da ist Freiheit. Und mit aufgedecktem Angesicht erleben wir die Herrlichkeit des Herrn und werden, hier steht, werden wir verwandelt. Er wird uns verwandeln durch seinen Geist. Heute liegt die Entscheidung bei euch. Wofür lebst du? Was ist dein Bestreben? Wofür hat Gott dich geschaffen? Samu, vielleicht kannst du schon nach oben kommen mit deinem Team. Gott stellt dir heute Morgen die Frage, wofür lebst du? In unserer Jahreslosung heißt es, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. In Hesekiel 36, Vers 26. Gott fordert euch heraus. Wofür lebst du? Gehst du geistliche Kompromisse ein? Sagst du, naja, die 5 Minuten am Tag, die reichen Gott. Ich kümmere mich lieber um andere Dinge. Gottes Worte sind klar. Und er fordert uns wirklich heraus, Dinge zu ändern. Wollen wir unseren ganzen Lebensstil verändern? Wollen wir den Frust auf unseren Nachbarn aufgeben? Wollen wir unseren Tempel reinigen, wo Gott in seinem Wort sagt, euer Tempel, unser Körper, achtet auf ihn? Ich möchte euch einladen, dass ihr heute neu die Entscheidung trefft, Gottes Geist fließen zu lassen. Denn er ist da, er möchte euch verändern. Er will keinen Becher, der innen schwarz ist. Er will keine Kompromisse von euch. Er möchte, dass euer Äußeres und Inneres immer näher zusammenrückt. Er möchte von euch, dass ihr transparent werdet. So lasst uns einfach für einen Moment die Augen schließen. Es ist jetzt ein Moment zwischen dir und Gott. Sind wir bereit, in unsere Berufung hineinzugehen? Und diese Berufung spricht dir jedem Einzelnen zu. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir tun, Gott die Ehre zu geben. Sind wir bereit, mit völliger Hingabe, egal was es kostet, uns zu verändern lassen von innen raus durch seinen Geist? Er macht euch eine Liebeserklärung heute Morgen. Es hat eine Konsequenz, Jesus nachzufolgen. Wir müssen laufen. Wir müssen vorangehen. Wir können nicht stehen bleiben in unserer Entscheidung, Jesus als unseren Herrn, unseren Erlöser in unser Leben aufzunehmen. Es ist ein wichtiger Schritt in unserem Leben, das zu tun. Aber Gottes Bestimmung ist es nicht, dort stehen zu bleiben. Sondern Gottes Bestimmung ist es, dort weiterzugehen.